Hormone haben die Potenz, dass sie vor allem, das finde ich ganz spannend, Demenzerkrankungen vorbeugen. Also Frauen, die Hormone einnehmen, haben später weniger Demenzerkrankungen. Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird vorgebeugt, weil Arteriosklerose reduziert wird. Diabetes, Osteoporose kennen wir sowieso. Also es sind viele Systeme, die im Körper mit den Hormonen einfach besser funktionieren.
Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Bei mir ist heute eine Frau, die sich mit Themen auskennt, die uns Frauen alle irgendwann belangen. Unsere Hormone. Sie ist Gynäkologin, sie ist Kinder- und Jugendgynäkologin, sie ist ausgebildete Ayurveda-Ärztin und sie ist Expertin für bioidente Hormone bzw. auch bioidente Hormontherapeutin. Seit 2004 ist sie Ärztin und auch Gynäkologin. Sie ist in Salzburg in einer Wahlarztpraxis tätig und ich freue mich, dass ich sie heute zum Thema bioidente Hormone und alles das, was uns Frauen an hormonellen Veränderungen auch bevorsteht und für uns ansteht, befragen darf. Herzlich willkommen, Dr. Andrea Lederer.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin und wieder mal über mein Herzensthema reden darf, um dieses wichtige Thema nach außen an die Öffentlichkeit zu bringen.
Wir starten gleich frontal hinein. Die Hormone. Du bist ja auch Kinder- und Jugendgynäkologin. Die Hormone begleiten eigentlich eine Frau von Anbeginn ihres Lebens über alle Zyklen und Perioden unseres Alterns und Erwachsenwerdens. Was ist dieser große Einfluss, den die Hormone ausmachen? Wie schaust du auf die Hormone? Was können die, was vermögen die zu tun mit uns als Menschen, als Charaktere und vor allem auch für unsere Gesundheit? Das ist ein sehr großes Thema.
Es ist eine sehr umfangreiche Frage, aber ich möchte jetzt gleich einmal einhaken, dass ja das Thema Wechseljahre, dieser Begriff Wechseljahre meiner Meinung nach ein bisschen überholt ist, weil wenn man sich das Leben einer Frau anschaut, von der Geburt weg bis zum hohen Alter, sind wir eigentlich Zeit unseres Lebens starken hormonellen Veränderungen unterworfen. Und ich sage dann immer, wir wechseln, unsere Hormone wechseln im Laufe unseres gesamten Lebens. Es gibt jetzt nicht diesen einen Point of No Return, wo man sagt, okay, da ist jetzt wirklich dieser Wechsel passiert. Wenn man schaut, die Babys, die Neugeborenen, die haben noch Östrogen von der Mutter im Blut und haben auch manchmal am Anfang eine Östrogenisierung, die auch sogar zu einer Blutung führt. Okay. Dann kommt diese Ruhephase, diese hormonelle Ruhephase im Kleinkind- und Volksschulalter, bis dann die Vorpubertät und Pubertät beginnt, wo die Mädchen dann langsam wieder Hormone produzieren anfangen, wo Östrogen primär mal gebildet wird und später kommt es dann auch zur Progesteronbildung, wenn regelmäßige Eisprünge stattfinden. Dann haben wir das große Thema des Kinderwunsches, die Kinderwunschzeit, wo viele Frauen leider auch Probleme haben, weil das ein bisschen auch diese stressige Zeit ist, in der wir jetzt leben. Und auch da sind bioidente Hormone indiziert und ein wichtiger Bestandteil meines klinischen Alltags. Und später kommt dann die Prämenopause, also die Jahre von 35 bis 50, 51 grob gesagt, wo viele hormonelle Änderungen in uns stattfinden. Und dann halt auch im Prinzip die letzte Regelblutung ist dann die Menopause. Mhm. Also das ist einfach diese stattfindende letzte Regelblutung, die man ja eigentlich erst im Nachhinein dann sagen kann. Und dann kommt die Postmenopause, also ein langer Zeitabschnitt, wo man ohne Hormone zurechtkommen muss.
Also wenn jemand aktuell von Transformation spricht, wir Frauen sind in einer ständigen Transformation Anbeginn unseres Seins. Wenn man so jetzt ein bisschen geschichtlich auch schaut, im medizinischen Bereich haben ja Frauen viele Jahre, ich möchte fast sagen, ohne darüber viel nachzudenken, Hormone zu sich genommen. Ich denke an meine eigene Teenagerzeit, das Kind hat Akne und vielleicht wäre es nicht schlecht, geben wir ja gleich die Pille. Mhm. Und dann nimmt man es, weil es einfach vom Arzt empfohlen wird. Oder Frauen, die früher in dieser Zeit des Wechsels, Menopause, davor, danach oder mittendrin waren, da wurden sofort Hormone verabreicht, weil das ist geschickt, das ist gescheit. Oder auch operativ, es wurde früher weitaus öfter die Gebärmutter entfernt, als es heute der Tatsache entspricht. Oder auch Eierstöcke entfernt und damit auch ein wesentlicher Eingriff in die Hormone oder in den hormonellen Haushalt der Frauen genommen. Heute, wenn ich schaue, habe ich das Gefühl, dass junge Frauen nicht mehr ganz so leicht zur Pille greifen, sondern das ganz kritisch hinterfragen, welche Hormone wann sie ihrem Körper zuführen. Und selbst Frauen, die im Wechsel sind, ja, die haben fast eine Scheu manchmal davor, Hormone zu nehmen. Wie ist das aus deiner Sicht, aus deiner Wahrnehmung? Ist es bei mir ganz subjektiv oder kannst du dem was abgewinnen?
Das stimmt total, was du sagst, dass also mittlerweile bei den jungen Frauen und jungen Mädchen die Skeptik gegenüber synthetischen Hormonen, also Pille und Co., stark steigt. Also ich erlebe das auch in meinen Teenager-Sprechstunden in der Praxis, dass die Mädchen sagen, ich möchte aber nichts Hormonelles. Grundsätzlich möchte ich trotzdem, also es wurde viel in jugendlichem Alter synthetische Hormone verabreicht im Rahmen der Pillenverschreibung. Gerade dieses Thema Akne, was du angesprochen hast, also um nur die Haut schön zu machen, wenn das Mädel womöglich noch gar keinen Geschlechtsverkehr hat und keine wirkliche Verhütung braucht, hier die Pille zu geben, finde ich nicht gut. Ich empfehle es nicht, sondern da kann man hautärztlich auch was machen und ganz viel, also da kommt auch der ayurvedische Bereich ein bisschen dazu, wo man sagt, da muss man mal die Ernährung ein bisschen über und den Lifestyle überdenken und beraten. Aber also Pille primär zu verschreiben, finde ich auch nicht gut. Also ich empfehle schon auch andere Verhütungsmethoden bei den ein bisschen älteren Jugendlichen, die gut funktionieren und die große Akzeptanz haben. Und im Wechsel, da sind wir jetzt bei dem Thema, wo ich sage, es gab eine Studie 1992, diese WHI-Studie, die einen großen Aufschrei in der Bevölkerung und auch bei uns ärztlichen Kollegen oder bei vielen ärztlichen Kollegen ausgelöst hat, wo das Studiendesign nicht ganz in Ordnung war und wo aber rausgekommen ist, Hilfe, diese synthetischen Hormone sind gefährlich. Jetzt grundsätzlich, also ich mache ja nur bioidente Hormontherapie, das kann ich dann auch gerne.
Vielleicht erklären wir dann auch den Unterschied.
Genau, das werde ich dann gerne noch ein bisschen näher bringen und erklären, wo jetzt der große Benefit von den naturidenten Hormonen ist. Grundsätzlich, die Angst vor Hormonen finde ich nicht ganz okay. Es ist gut, kritisch dem gegenüberzustehen, gerade den synthetischen, die haben einfach andere Wirkungen im Körper, das erkläre ich dann gleich noch, als bioidente Hormone. Aber Frauen zu sagen, wenn die in der Ordi sitzen und wenn die leiden, wenn sie depressiv sind, psychische Probleme haben, Selbstwertgefühle haben, körperlich sich nicht wohlfühlen, Herzklopfen haben, schwitzen, keine Nacht mehr durchschlafen, die wirklich schwere Symptome haben von Wechselbeschwerden, von hormonellem Defizit, denen zu sagen, da muss man einfach durch. Das höre ich immer wieder von Frauen, die zu mir kommen. Und das ist aber einfach nicht mehr so. Also das Aushalten. Und man darf nicht vergessen, früher war die Lebenserwartung eine andere bei den Frauen, bei unseren Müttern und Großmüttern. Die haben halt vielleicht 10, 15 Jahre ohne Hormone sein müssen. Bei uns mit der Lebenserwartung bei Frauen von 84 Jahren ist es so, dass man, wenn man von 50 rechnet, fast mehr als ein Drittel seines Lebens im Prinzip ohne Hormone sein muss. Und die Hormone haben in unserem Körper einen wesentlichen Einfluss auf die Funktion von Organen und Körpersystemen und sind notwendig, dass wir gut funktionieren. Und wir haben jetzt einfach die Möglichkeit in unserer Generation, also oder in meiner Generation, dass wir sagen, wir können gesund altern. Und auch wenn eine Frau jetzt keine schweren Symptome hat zum Beispiel, erkläre ich ihr, dass es um Alterskrankheiten vorzubeugen, die Einnahme von Hormonen in welcher Form auch immer, also bei mir ist es nur die Rimkus-Therapie, diese bioidenten Hormone, einen Benefit haben auf ihr Alter werden, älter werden. Weil Hormone haben die Potenz, dass sie vor allem, das finde ich ganz spannend, Demenzerkrankungen vorbeugen. Also Frauen, die Hormone einnehmen, haben später weniger Demenzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird vorgebeugt, weil Arteriosklerose reduziert wird, Diabetes, Osteoporose kennt man sowieso. Also es sind viele Systeme, die im Körper mit den Hormonen einfach besser funktionieren.
Ist schon ein sehr, sehr schöner und wichtiger Einblick. Jetzt hake ich gerne da noch einmal ein. Bitte erklär uns den Unterschied. Und ich glaube, das wissen viele, viele Frauen nicht. Da geht es ihnen so wie mir. Was ist der Unterschied zwischen synthetischen Hormonen, bioidenten Hormonen und vielleicht sogar noch der dritten Gruppe, den echten, die in unserem Körper sind?
Ja.
Was ist da dieser wesentliche Unterschied und was machen sie mit uns?
Also der wesentliche Unterschied ist, wenn man sich jetzt das Hormon, also wenn man jetzt mal erklärt zwischen synthetischen und humanidenten Hormonen. Ich finde den Ausdruck humanident eigentlich wichtig. Dann ist es so, unser Eierstock produziert verschiedene Östrogene. Das wichtigste, wirksame ist das Östradiol und das Progesteron. Und diese Hormone sind in der Pille oder in diesen Hormonersatzpräparaten, die jetzt aus der Apotheke kommen und die synthetisch in großen Mengen von der Pharmaindustrie hergestellt werden, ein wenig biochemisch verändert. Das heißt, es ist nicht mehr das Estradiol, sondern Ethinylestradiol oder Estradiolvalerat. Das sind also diese Anhängsel, die man schon im Namen hört, sind kleine chemische Gruppen, die dazu führen, dass das ein bisschen eine andere Wirksamkeit hat. Also es ist meistens so, dass diese Hormone dann am Östrogenrezeptor besser anhaften, also stabiler sind und auch eine leicht veränderte Wirkung haben. Also dass die oft nur östrogenartige Wirkung haben. Dieses Ethinyl zum Beispiel, diese Ethinylgruppe führt aber dazu, dass im Körper was anders ausgelöst wird, was wir aber schwer kontrollieren können. Und genauso ist es beim Progesteron, da ist das Levonorgestrel, was halt meistens in der Pille vorkommt oder andere Abkömmlinge. Und wenn man sich das biochemisch anschaut, dieses synthetische Hormon, das bioidente oder humanidente Hormon, dann ist das einfach was anderes. Ja, man braucht sich nur mal die Strukturformel anschauen. Wenn man jetzt das bioidente oder humanidente Hormon, das aus der Jamswurzel gewonnen wird, also der Basis, die Basissubstanz ist eigentlich diese südamerikanische Wurzel, die Jamswurzel. Daraus wird das Diosgenin, das ist so ein Basisstoff, gewonnen und wird dann fein verarbeitet, mikronisiert, natürlich auch aufbereitet und zu einer Grundsubstanz gemacht, aus denen man dann dieses humanidente Östrogen und Progesteron herstellen kann. Das macht nicht jede Apotheke. Also das ist dann schon so, dass wir da Partnerapotheken haben, die sich mit diesen bioidenten, mikronisierten Hormonen auskennen. Und wenn man die biochemisch anschaut, dann ist dieses Diosgenin oder aus der Jamswurzel entstandene humanidente Östrogen und Progesteron biochemisch genau dasselbe, was unser Eierstock jahrelang in jungen Jahren hergestellt hat.
Und was heißt das? Wie nehme ich das zu mir? Wie kann mein Körper das am besten aufnehmen?
Also es gibt verschiedene Verabreichungsmöglichkeiten grundsätzlich in der bioidenten Hormontherapie nach Dr. Rimkus. Ist es so, die schon seit 20, 25 Jahren praktiziert wird in Deutschland, aber es gibt eben nur wenig Therapeuten. Es hat dann auch so, es gibt jetzt glaube ich zwei mit mir noch jemanden in Österreich, aber es ist spärlich. Gell? Also das hat leider in dieser Schulmedizin noch nicht so den Einzug gehalten, was ich nicht verstehen kann. Und ich glaube, es ist die Zukunft in den nächsten 30 Jahren hoffentlich. Man kann es primär als Lipocaps, also als Kapsel schlucken. Ja, das mache ich vor allem immer dann, wenn Östrogen und Progesteron schon fehlt. In jüngeren Jahren, ab 35, haben die Frauen oft eine Östrogendominanz. Das bedeutet, dass der Eierstock zwar noch ganz viel Östrogen produziert, aber keinen regelmäßigen Eisprung mehr hat. Und deshalb dieses Progesteron immer weniger wird. Nur wenn ein Eisprung war in diesem Gelbkörper, der dadurch entsteht im Eierstock, kann dieses Progesteron produziert werden. Und das wird dann mit den Jahren immer weniger. Und dieses Verschieben immer zwischen Östrogen und Progesteron führt dazu, dass die Frauen Probleme haben. Auch wenn sie genug Östrogen haben, aber das Progesteron ist ein wichtiges Hormon für viele
Und Zustände. Wie äußert sich das? Da werden jetzt viele Hörerinnen dran sein, die sagen, okay, und wie spüre ich das? Wie nehme ich das wahr? Ich habe ja schon länger das Gefühl, dass folgendes oder jenes Symptom sich bei mir bemerkbar macht. Hat das auch was mit den Hormonen zu tun? Das heißt, wie nehme ich das wahr?
Ja, darf ich ganz kurz noch ergänzen? Ich wollte jetzt sagen, also in diesen jungen Jahren, wo nur das Progesteron fehlt zum Beispiel, kann man sehr gut mit transdermalen Cremes das Bioident substituieren.
Also Kapseln und Cremes.
Kapseln und Cremes. Und das funktioniert eigentlich sehr gut. Und auch bei nicht nur prämenopausal, sondern auch bei jungen Mädchen im Teenageralter, die haben auch oft diesen Zustand, dass Progesteron zu wenig ist, weil der Körper noch nicht genug produzieren kann. Der Eierstock ist noch ein bisschen unreif, der hat noch nicht so viel Progesteron. Und bei der Frau im Wechsel ist es oder prämenopausal ist dann so, sie hat nicht mehr so viel. Im Grunde hormonell gesehen, Pubertät und Prämenopause, sehr ähnliche Zustände. Ja, sitzen dann auch die Mütter mit ihren jungen Töchtern bei mir in der Praxis, die dann sagen, okay, sie haben eigentlich ähnliche Symptome.
Ja, spannend.
Und um deine Frage zu beantworten, wie sich das äußert, ganz klassisch, also wenn man jetzt nur von dem Progesteronmangel redet, also von der Östrogendominanz oder dem relativen Progesteronmangel, dann ist es so, dass man sehr häufig verkürzte Zyklen hat, also dass die Regelblutungsabstände kürzer werden, dass man oft prämenstruell, also vor der Regelblutung schon so ein bisschen Schmierblutungen hat, das PMS-Symptom, Syndrom wird mehr, also dieses prämenstruelle, typische, klassische Syndrom, wo man Kopfschmerzen hat, Wassereinlagerungen, Blähbauch, schlechte Stimmung, die Pickel werden mehr. Also so ein bisschen depressive Phasen, Antriebsarmut, das sind alles so Symptome, bis hin zu, dass man schlechter schläft, dass man ein bisschen schwitzen anfängt, unruhig wird, jähzornig von der Psyche her. Also vielseitige Symptome.
Ich habe ja gesehen, du bist ja auch auf Social Media wahnsinnig aktiv. Dir folgen auch viele Menschen, um einmal so einen ersten Einblick zu bekommen. Da habe ich kürzlich wahrgenommen, dass du auch kommuniziert hast, so diffuse Gelenks- und Muskelschmerzen bei Frauen könnten ebenfalls ein Hinweis darauf sein.
Genau, also die Gelenksschmerzen, da sind wir dann schon ein bisschen im Östrogendefizit. Also das ist ein typisches Symptom für Frauen, die schon einen Östrogenmangel dazu entwickeln. Das kann sein, dass die trotzdem nur die Regelblutung haben, ja, vielleicht ein bisschen unregelmäßiger oder längere Abstände oder kürzere. Aber wenn man sich den Hormonbefund im Blut anschaut, dann sieht man meistens schon, dass ein gewisses Östrogendefizit besteht. Und viele Frauen denken überhaupt nicht dran, dass eben Gelenksschmerzen oder Muskelschmerzen auch mit den Hormonen zu tun haben. Da gibt es eine große Palette, wenn ich ihnen den Fragebogen gebe oder sie durchfrage, dann sagen sie, ach, das hat auch mit den Hormonen zu tun und das ist ihnen gar nicht so bewusst. Eben. Und da gehören gerade die Gelenk- und Muskelschmerzen dazu, genau.
Warum sind diese bioidenten Hormone für dich so ein Zaubermittel oder so ein Mittel auch der medizinischen Wahl, wo du sagst, damit kann ich unglaublich vielen Frauen helfen? Was ist deine Faszination daran?
Es ist eine sehr individuelle Therapie, was mir total entgegenkommt, weil ich sage, man kann nicht jeden Patienten, also erstens einmal dieses Gendern bei Frauen und Männern kommen Therapien und Krankheiten einfach anders zum Vorschein. Aber auch bei jeder Frau ist es anders. Ja, die Frau A verträgt es anders, meine Therapie, als die Frau B. Und bei der bioidenten Hormontherapie wird wirklich auf jede Patientin individuell eingegangen. Das heißt, die Frau kommt mit ihren Beschwerden. Wir haben ausreichend Zeit, das zu besprechen. Ich mache mal einen Eindruck von ihr, lasse auch immer eben meine ayurvedische Seite, also auch den Lifestyle, Ernährung einspielen. Das ist dieser ganzheitliche Ansatz, den in meiner Praxis eigentlich eingeführt habe. Und die Patientin sagt mir ihre Beschwerden, ich schaue mir ihren Hormonbefund an, ich mache eine gynäkologische Untersuchung oder sie hatte schon eine gynäkologische Untersuchung, die muss nicht immer bei mir sein, ich möchte nur wissen, dass sie gynäkologisch gesund ist. Und abhängig von diesem Hormonbefund, von dem Hormonstatus, wird dann ganz individuell das Hormondefizit aufgefüllt. Also wir können mit diesen Kapseln, die für jede Frau auch einzeln von der Compound-Apotheke hergestellt wird, können wir genau das, was ihr fehlt, zuführen. Es ist zugeschneidert auf ihren Körper und auf ihren Zustand. Und nach 3 Monaten ist es normalerweise so, dass man dann nochmal den Hormonbefund kontrolliert, dass man schaut, wie geht's ihr, man spricht, ich telefoniere mit ihr oder sie kommt nochmal für einen Termin und sie sagt, Mama, es geht mir jetzt total gut, schlafen kann ich wieder, schwitzen tue ich weniger, aber die Brust spannt oder ich habe eine leichte Blutung gehabt oder was auch immer und dann schauen wir die Hormone wieder an und kann abhängig vom Hormonstatus und auch von ihrem Befinden die neue Dosis einstellen.
Ein Stichwort hast du jetzt geliefert, Hormonstatus. In welchem Alter sollten Frauen zum ersten Mal einen Hormonstatus machen lassen? Wir treffen auf ganz viele Frauen, die mit 40 oder auch mit 50 noch niemals davon entweder gehört haben, es wurde ihnen noch nie empfohlen, obwohl sie aber sich mit Schmerzen oder mit Herausforderungen plagen im gesundheitlichen Bereich. Wann ist es denn klug, zum ersten Mal drauf zu schauen, wie stehen denn eigentlich meine Hormone?
Also ich erlebe es oft, dass wir eigentlich den ersten Hormonstatus im Bezug auf Kinderwunsch machen. Also bei Frauen zwischen, sagen wir mal, 28 und 36 oder wenn halt Kinderwunsch da ist, weil die Schilddrüse da auch eine sehr wichtige Rolle spielt und auch einmal dieses Progesteron-Level gesehen werden muss, ob die nicht einen Progesteronmangel haben, was schon es erschweren kann, auch schwanger zu werden. Später dann, sage ich, wenn die Frau Beschwerden hat, also wenn sie Probleme hat, es ist meistens, wenn man hinhört und wenn man mit den Frauen redet und ihnen zuhört, hört man um die 50, ab 45 schon, dass da das eine oder andere hormonelle Problem besteht. Und immer dann, wenn sie sagt, sie möchte jetzt auch das ändern, dann ist für mich der Zeitpunkt, okay, jetzt macht man Hormonstatus. Der andere Aspekt, um Alterskrankheiten vorzubeugen, sage ich mal, mit 50, 51 macht schon Sinn, einmal nachzuschauen, auch wenn sie jetzt vielleicht Beschwerden nicht wahrnimmt. Aber um das frühzeitig zu erkennen, wo rutscht sie ins Defizit, und man sollte ja auch nicht 10 Jahre ohne Hormone leben, sondern eigentlich, wenn man sieht, es kommt ein Defizit, dann sollte man eigentlich gleich einmal beginnen mit der Hormontherapie. Mhm.
Stichwort Hormone. Meine Geschichte oder auch die Geschichte vieler anderer Frauen ist ja auch sehr oft eine sehr lange Einnahme von Hormonen in Form der Pille. Mhm. Sei es jetzt, weil man verhütet oder weil man Endometriose-Patientin ist oder weil man die Regelblutung überhaupt nicht haben möchte. Es gibt ja ganz verschiedene Zugänge bei den Frauen. Was macht das mit einem weiblichen Körper, so lange in diesem Fall synthetische Hormone eingenommen zu haben? Und bei vielen Frauen sind es ja tatsächlich Jahrzehnte.
Also die Pille führt dazu, dass sie eine Unterdrückung des Eierstocks verursacht, weil dem Körper ein bisschen suggeriert wird, also der Hypophyse, wo diese stimulierenden Hormone ausgeschüttet werden, die registriert, hoppla, das sind jetzt ganz viele Hormone, du schluckst jeden Tag deine Pille und es wird im Blut dann dieses von der Hypophyse dieses Hormon nachgewiesen, also unterdrücken wir den Eierstock, weil eh genug da ist. Und damit kommt es ja auch nicht zu einem Eisprung, das heißt, die Pille verhindert ja den Eisprung. Wir leben jetzt, nachdem in jeder Pille bei den meisten Präparaten eben immer die gleiche Hormondosis drinnen ist, nimmst du jeden Tag im Monat die gleiche Hormondosis und du fühlst dich jeden Tag gleich mittelmäßig. Also du hast kein Auf und kein Ab, du spürst den Zyklus nicht, der Zervixschleim verändert sich nicht zur Ovulation hin. Also es ist natürlich ein sehr...
ein konstanter Zustand
ein
eigentlich.
Ein konstanter, unnatürlicher Zustand.
Mhm, unnatürlich ist ein wichtiges Zusatzwort.
Ja. Genau, weil der Zyklus hat ja seinen Sinn und es geht ja einfach um Befruchtung und Fortpflanzung und das heißt, diese Hochphasen von der ersten Zyklushälfte, wo wir Antrieb haben, wo wir uns toll fühlen, wo wir uns sexy fühlen, auf jeder Party sind und diese Motivation und Antrieb bis hin zur Ovulation, wo man dann einfach auch sexuell mehr Lust hat und danach ist es dann eher die Ruhephase im zweiten Zyklushälfte. Das ist auch ganz normal, dass man dann einfach sich lieber ein bisschen zurückzieht, vielleicht auf die Couch legt und es gemütlich hat und fein hat und nicht mehr so aktiv wird. Das sind natürliche Vorgänge, die ihren Sinn haben. Und ich habe viele Frauen, die Mitte 20, die lang die Pille genommen haben, weil sie von wem verschrieben gekriegt haben und dann kommen sie zu mir und sagen, irgendwie, ich will die Pille nicht mehr. Ich spüre, dass sie mir eigentlich nicht gut tut. Und das Spannende ist, also ich begleite sie dann beim Pille absetzen, bei der Beratung von anderen Verhütungsmitteln, die leider eingeschränkt ist, aber es gibt die Spiralen, die da gut drüber helfen können. Und dann kommen sie ein halbes Jahr oder ein Jahr später und sagen, boah, jetzt spüre ich mich wieder, ich merke, was mit meinem Körper eigentlich Tolles passiert, wie es mir gut geht. Diese psychischen, dass ich wieder viel klarer bin, also viele Frauen unter der Pille leiden auch so ein Brain Fog, gell, wie man jetzt so schön sagt. Und die merken hinterher erst, wie gut sie dann eigentlich tut. Und das finde ich schon spannend. Es ist unnatürlich. Ich will jetzt die Pille nicht total verteufeln. Ja, also es ist ein gutes Verhütungsmittel für die ersten Monate bei jungen Frauen, wo man einfach, wenn die jetzt sexuell aktiv werden und man jetzt auch noch keine Spirale legen kann, weil es noch Jungfrauen sind, dann kann man mit der Pille schon einmal starten. Ja, besser als irgendeine ungewollte Schwangerschaft zu riskieren. Also das finde ich schon, es ist gut, dass es gibt.
Eine Abwägung auch der Prioritäten wahrscheinlich.
Absolut. Mhm. Gell. Und dann gibt es aber später gute Alternativen und ich verstehe die Frauen und ich unterstütze sie auch in dem Wunsch, mit den synthetischen Hormonen aufzuhören.
Wenn uns jetzt eine Frau hört, die gerade dabei ist, oder den Begriff, die Pille abzusetzen, für immer aufzuhören, was auch immer, was kommt denn in dieser Zeit auf eine Frau zu, die viele Jahre die Pille genommen hat und plötzlich sagt, ich höre jetzt auf? Ja. Womit ist zu rechnen und wovor darf man sich vielleicht nicht gleich im ersten Moment erschrecken?
Ja, also diese Phase nach dem Pille absetzen kann sehr unterschiedlich lange und unterschiedlich intensiv verlaufen. Ein bisschen ein Indikator ist, wenn man vor der Pilleneinnahme einen regelmäßigen, unkomplizierten Zyklus hatte, dann wird es dann auch tendenziell eher auch gut sein. Bei sehr jungen Mädels, die also mit 13, 14 anfangen mit der Pille, wo der Eierstock noch gar nicht wirklich reif war und noch nicht vorher ausreichend Hormone produziert hat, kann es sein, dass es zu dieser Postpillamenorrhoe kommt, dass also die Frauen danach einfach einmal längere Zeit gar keine Regelblutung kriegen. Das kann 4, 6, 9 Monate dauern. Mhm. Macht viele auch sehr nervös. Ich sage immer, dann ist auch ein Zeitpunkt, die Hormone mal anzuschauen und mit bioidentem Progesteron ein bisschen zu stimulieren, den Eierstock. Also man kriegt es hin. Ja? Mhm. Aber und psychisch und körperlich haben sie meistens danach schon einige Zustände, weil ja der Eierstock noch nicht wieder anspringt. Also solange sie in dieser Hormonmangelsituation sind, bis der eigene Eierstock wieder arbeiten anfängt, das kann recht unangenehm sein. Es kann Schwitzen bedeuten, es kann psychische Labilität bedeuten, dass man so ein bisschen jähzornig und unausgeglichen, launisch ist. Es kann Gewichtsschwankungen bedeuten, dass die Blutung sehr stark und schmerzhaft ist. Also da ist eine ganze Palette, die da auf die Frauen
Möglichkeiten, die zukommen kann. Das heißt, man soll sich eigentlich auch begleiten lassen, oder?
Es ist gut, wenn man mit den Frauen redet, sie darauf vorbereitet. Also ihr erlebt schon sehr, dass wenn man ihnen sagt und sagt, es ist eine gute Entscheidung, ja, wenn es für sie passt. Und aber es kann sein, dass die nächsten Monate einfach ein bisschen turbulent werden. Mal anschauen, wenn sie Beschwerden hat, kann sie kommen. Man kann mit natürlichen, mit Mönchspfeffer das relativ gut einmal ein bisschen ausbalancieren, diese hormonellen Schwankungen. Man kann eben Progesteron nochmal dazugeben, dass sie sich besser fühlen. Also es gibt schon Möglichkeiten, das zu erleichtern. Lifestyle, viel Bewegung, viel Sport, gesunde Ernährung, das ist immer gut. Da können die Frauen viel hormonell selbst für sich tun. Und und wenn sie wissen, was auf sie zukommt und sie überzeugt sind, dann fällt es ihnen leichter, als wenn man sie ins kalte Wasser schupft und sagt, na, halt einfach aufhören und dann abwarten. Gell?
Und wenn jetzt eine Frau dabei ist, die sagt, jetzt möchte ich mir das mal anschauen lassen, wie ist mein Hormonstatus, wo stehe ich denn überhaupt, egal ob 35, 29 oder 51, wie geht man es denn am besten an? Was wäre deine Empfehlung, sich einmal ein Bild darüber zu machen? Was wäre die erste Anlaufstelle und welchen Plan empfiehlst du?
Ja, es ist gut, wenn man sich einen Arzt des Vertrauens sucht. Ich meine, das können Hausärzte machen, Allgemeinmediziner, guter Internist, der Gynäkologe, die Gynäkologin. Man muss jemanden finden, der offen ist für das Thema. Und das ist eigentlich das Hauptproblem, dass da einfach nur viel zu wenig auch von meinen Kollegen sich mit dem Thema Hormone beschäftigen. Und das wird auch im Studium hat zu wenig Platz. Mhm. Es wird ganz wenig Endokrinologie und schon gar nicht über Wechseljahre oder hormonelle Beschwerden bei der Frau gesprochen oder gelernt. Das ist alles, wo man sich aus eigenem Antrieb damit beschäftigt und versucht, hier die beste Therapie anzubieten. Aber es wäre gut, einmal einen Hormonstatus zyklisch zu machen. Also das ist immer wichtig. Je nachdem, was für Beschwerdebild im Vordergrund steht, also für diese ganzen Progesteron-, Östrogen-, Dysbalancen ist es am optimalsten, wenn man am 21. Zyklustag, wenn man einen regelmäßigen Zyklus hat, die Blutabnahme macht. Mhm. Ich schaue mir immer die weiblichen Hormone, das Testosteron, das SHBG, FSH und auch die Schilddrüse und Vitamin D an. Diese Werte sind ein guter Indikator, wo die Frau steht. Mhm. Wenn man jetzt sagt, das PCOS-Syndrom, das ist ja auch in vieler Munde und bekannt, dann muss man eher in der ersten Zyklushälfte schauen. Dann wäre es der 3. bis 5. Zyklustag. Man sollte das vorher mit seinem
Das macht man in Form einer Blutabnahme.
Einfach eine Blutabnahme, ganz genau. Also wenn man zum Arzt geht und sagt, ich habe die und die Beschwerden, ich habe gehört und gelesen und ich würde gerne die Hormone mal checken lassen. Wenn man Glück hat, hat man einen Arzt, der da offen ist und sagt, okay, machen wir das. Mhm. Und dann ist es natürlich gut, mit diesem Hormonstatus zu jemandem gehen, der sich auch mit Hormonen beschäftigt. Mhm. Ja, also wenn da Dysbalance vorhanden ist, dann muss man sich im Prinzip einen Hormontherapeuten suchen. Ja, das ist, ich will jetzt gar nicht, ich bin gut gebucht, ich habe viele Patienten, also ich will jetzt nicht, ich habe auch wenig Kapazitäten. Aber
also du willst gar nicht für dich Werbung machen, sprechen wir es an, aber genau. Du willst dafür Werbung machen, dass man seinen Hormonstatus auch irgendwann einfach mal kennt und damit arbeitet als Frau, ohne unnötig leiden zu müssen. Habe ich das so wahrgenommen?
Absolut. Gell? Also das ist auch mein Sinnen danach, dass ich sage, okay, geh in die Öffentlichkeit mit der Therapie. Ich möchte, dass die Frauen darüber Bescheid wissen. Ich möchte, dass meine Kollegen Bescheid wissen und sich vielleicht doch irgendwann damit beschäftigen, weil allein schaffe ich es gar nicht. So viele Frauen, die Probleme haben in Österreich oder Deutschland ist es inzwischen oder im Ausland auch. Über Social Media habe ich viele Anfragen auch. Und das heißt, wir brauchen einfach mehr, die sich mit Hormonen beschäftigen.
Was kannst du jeder Frau sagen, die vielleicht gerade am Überlegen ist, soll ich mir das anschauen lassen? Stimmt etwas nicht mit meinen Hormonen? Liegt es an mir, dass ich in meiner Partnerschaft gerade vielleicht ein bisschen unrund bin an meinen Hormonen oder auch an der Partnerschaft? Was rätst du denn Frauen, die sich gerade in so einer, sagen wir, vielleicht holprigen Etappe ihres Lebens befinden?
Ich wäge immer ab, ob die Patientin dadurch oder die Frau dadurch beeinträchtigt ist eben. Und wenn du sagst, es ist eine Lebenssituation, wo sie in einer Beziehung oder im Beruf, also viele Frauen im Wechsel haben ja im Beruf dann auch das Problem, dass sie nicht mehr die Leistungen bringen können, die sie gewohnt waren zu leisten, dann sage ich, schauen wir uns doch mal den Hormonstatus an. Sie können sich überlegen, also informieren, nachlesen, drüber nachdenken, wie man die nächsten Jahre verbringen will. Und lass jeder Frau ihre freie Entscheidung, also ich überrede niemanden, aber ich glaube, dass in den Gesprächen doch oft rüberkommt, dass es eine Möglichkeit gibt, dass es besser wird wieder. Ich bin so von meiner Persönlichkeit auch der Typ, der immer das Beste aus allem macht und immer schaut, es gut zu machen und jeden Tag aufs Neue glücklich und zufrieden zu sein. Und da finde ich einfach, dass das jeder Mensch die Möglichkeit hat und ich bin schon eher pro was ändern. Ja? Also wenn es nicht gut ist, dann kann man in jede Richtung was tun und die Hormone helfen einfach sehr dabei.
Ich sage vielen herzlichen Dank für deine Expertise und für deinen Einblick. Ich habe zwar das Gefühl, man könnte dir noch viel, viel mehr Fragen zu diesem Thema stellen und dein Wissen ist da unerschöpflich darüber. Aber sage mal vielen herzlichen Dank für diesen Einblick und hoffentlich haben wir die ein oder andere Frau dazu bewogen, nachdem sie das gehört hat, einmal zu schauen, wie ist denn mein Status, wie steht's denn bei mir und vielleicht muss die ein oder andere Frau nicht mehr dahin leiden, sondern findet vielleicht einen Ansatz. Eine allerletzte Frage sei mir erlaubt. Arbeitest du auch bei dir selbst mit bioidenten Hormonen? Wendest du sie auch bei dir selbst an? Schaust du auch selbst deinen Status an?
Ja, das war ja auch ursprünglich immer so mein Antrieb, dass ich gesagt habe, ich habe mich immer schon für meinen Körper und für Medizin und den Menschen interessiert. Und natürlich habe ich dann in den Jahren, also ab 35, wo ich gemerkt habe, Probleme treten auf, meinen Hormonstatus gecheckt, habe dann angefangen mit Progesterontherapie, jetzt werde ich dann bald 50 und habe dann jetzt langsam das Östrogen dazu genommen. Also natürlich, also ich probiere fast alles aus, was ich meinen Patienten auch rate und kann eben aus eigener Erfahrung und aus eigener Überzeugung dafür sprechen, dass das eine gute Therapie ist und wir damit alle gesund und gut altern können und einfach mit 60, 70 auch noch coole Frauen sein können.
Vielen herzlichen Dank für dein Kommen.
Gerne, Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Wenn auch Sie Lust haben, Welt der Frauen weiter zu verfolgen, diesen Podcast zum Beispiel immer wieder zu hören, sobald es eine neue Folge gibt, dann darf ich Sie einladen, das Glöckchen zu aktivieren und uns zu abonnieren. Und das geht natürlich auch bei unserem Magazin Welt der Frauen auf www.weltderfrauen.at. Da gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, digital und analog. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und freue mich auf die nächste Ausgabe vom Podcast von Welt der Frauen.